habe sehr verschiedene Rollen. Also ich bin Pflegerin, ich bin Haushälterin, ich bin auch Administratorin. Also ich muss ganz viel administrativ dort hinlegen, die ganzen Steuernapparate, die noch nicht fertig sind. Und dann bin ich noch Ehefrau, oder?
Ruth Niefergeld erzählt von ihrem Alltag mit ihrem Mann, der seit mehreren Jahren schwer krank ist. Ein Alltag, der anspruchsvoll und kräftezehrend ist und wo ihre Gefühle manchmal mit ihrer Achterbahn fahren.
Also sehr unterschiedlich. Also es sind einfach immer extreme Lebenssituationen. Manchmal geht es mir extrem gut. Und dann gibt es die absoluten Tiefpunkte, Verzweiflung pur, wo ich nicht mehr weiss, wie ich weiterfahren soll.
Der Ruth Niefergeld, ihr Mann, ist Patient von Palliaviva, die grösste spezialisierte Palliativ-Care-Organisation im Kanton Zürich, die Betroffene und ihre Angehörigen zu Hause betreut. Das ist ein Podcast von Palliaviva. Ich bin Rebecca Häfeli. Ruth Niefergeld und ihr Mann sind im Säuliamt zu Hause. Sie erwartet mich und macht mir die Türe schon auf, bevor ich läute. Ihr Mann ist in seinem Schlafzimmer im Parterre vom Reihenhäuschen am Schlafen. Vor der Haustür steht ein Rollator, im Eingangsbereich sehe ich einen Rollstuhl. Sie führt mich die Stege auf in ein Zimmer, wo es einen Tisch und einen Haufen gemalte Bilder und kleinere Skulpturen drin hat. Ruth Niefergeld ist in der Region Zürich aufgewachsen. Ihr Mann war Engländer und Wissenschaftler. Sie hat als Oberstufenlehrerin gearbeitet, diverse Weiterbildungen gemacht und ist heute Coach und Supervisorin. Aber vor allem kümmert sie sich jetzt um ihren schwer kranken Mann. Wir sitzen das Fenster in zwei Korbstühlen einander gegenüber. Frau Niefergeld, wir sitzen jetzt hier. Was ist das für ein Raum? Wo sind wir da?
Das ist ursprünglich der Raum von meinem Mann. Das war sein Atelier, das er gemalt hat. Und das war lange unbenutzt, weil ich das wie nicht auf dem Radar hatte, dass ich das ein bisschen umnutzen könnte. Und dann hat meine Freundin gesagt, wieso tust du denn nicht das Atelier für dich ein bisschen herrichten? Und das habe ich sehr gute Idee gefunden und das habe ich dann auch gemacht. Und es ist jetzt eigentlich immer noch sein Raum, also sind da seine Figurenbilder. Man sieht auch, dass er einen Doktortitel hat. Ich habe da schon Klienten empfangen für die Supervision. Und jetzt ist das so auch, ich finde es sehr einen angenehmen Raum mit einer gewissen Atmosphäre, die mir gefällt.
Eben, er hat nicht nur gemalt, sondern er hat auch Figuren gemacht aus Keramik.
Ja, das ist richtig. Ja. Er hat auch drei Ausstellungen gehabt. Also die letzte habe ich total organisiert, weil er das nicht mehr konnte. Aber das war sehr erfolgreich. Es ja. Ist auch seine Leidenschaft. Er tut schon einmal und mit Anweisung von seiner Betreuerin. Aber das ist nicht mehr, was man jetzt könnte als das, was er vorher können, oder? Das ist sehr tragisch, eigentlich, wenn er das eigentlich nicht mehr auf die Reihe kriegt. Oder?
Wir sind vorhin an seinem Schlafzimmer vorbeigelaufen. Er schläft im Moment. Er war in dem Fall schon lange nicht mehr da oben gewesen.
Das ist richtig, ja. Ich würde sagen, ein paar Monate. Als er noch nicht so mit Schwärzen belagert war, hat er amigs noch hier rauf, die Stege drauf, mit der Spitex, da oben duschen. Und manchmal ist er sogar auch noch da ins Atelier, aber das ist seit ein paar Monaten haben wir das jetzt nie mehr gemacht. Es ist sehr aufwendig, ihn da aufzubringen. Es ist nicht unmöglich, aber wir haben das jetzt wieder einmal geplant, damit der Spitex, dass er auch wieder mal könnte duschen könnte. Das tut er manchmal erwähnen, dass er das möchte.
Sie haben gesagt, er ist von Schmerzen geplagt. Können Sie kurz umreissen, wie es ihm geht und an was er eigentlich leidet?
Also ursprünglich ist er diagnostiziert mit Parkinson. Später ist dazu gekommen, eine Art Parkinson-Demenz, Lewy-Body-Demenz heisst das, glaube ich, aber man ist sich da nicht so ganz klar. Dann die Schmerzen kommen eigentlich vor allem vom Rücken aus. Er hat im unteren Lendenwirbelbereich hat er eine Operation gehabt, vor etwa einem Jahr gerade, wo sie ihm die Wirbel zusammen da haben. Da hat er sehr lange Rekonvaleszenzzeit gehabt. Und dann ist er Nachdem ist er eigentlich recht gut unterwegs. Er hat sogar ein Stück können laufen mit sehr wenig Schmerzen. Und leider hat es nachher oben an dem an der Operationsstelle hat es einen Bandscheibenvorfall gegeben, ziemlich ein heavy. Und der wollte er nicht mehr operieren, weil das ist einfach nochmal ein riesen Eingriff. Und von dem her kommen eigentlich die Schmerzen, die er jetzt hat. Er ist jetzt im Moment relativ schmerzfrei. Wenn er nicht laufen muss, dann ist es eigentlich ganz okay. Nach der OP hat man auch einen Blasentumor entdeckt. Und er hat jetzt auch einen Durkatheter. Das macht ihn wirklich 100% einfach betreuungs- und pflegebedürftig.
Das heisst, es sind eigentlich wie drei Krankheiten zusammen, wenn ich das richtig verstehe. Also der Rücken hat nichts mit dem Blasentumor zu tun und der Blasentumor logischerweise nichts mit dem Parkinson.
Das ist richtig, ja. Und da, mit dem habe ich manchmal auch Mühe, dass es ein Mensch so bereicht mit so vielen Sachen. Und ich versuche das aber immer ja nicht persönlich zu nehmen, weil das sind einfach Schicksal und man kann nicht fragen, wieso jetzt das ihn gerade trifft. Aber ich muss das manchmal schon ein bisschen abstrahieren, weil das ist wie nicht fassbar. Auch für sein Alter, oder? Er ist eigentlich für all das ein bisschen jung.
Wie alt ist er?
68.
Und Sie?
Auch, ich habe gerade gestern Geburtstag gehabt.
Herzliche Gratulation. Wie muss ich mir den Alltag vorstellen? Also, wie prägt das Ihren Alltag?
Also, ich fange etwa so um 7:30, 8 Uhr. Ich komme die ersten Tabletten über, für, also gegen das Symptom von Parkinson. Und dann, dann kommt Spitex nachher in Grundpflege für ihn machen. In dieser Zeit, in der ich haushalte und mache es morgen parat für ihn. Und hilft dann auch beim Transfer an den Tisch und so. Und nachher, nach dem Morgen, also dort muss ich assistieren, weil er manchmal nicht mehr weiss, was jetzt, manchmal will er das Müsli ins Glas tun. Und also einfach so, er braucht Hilfe, um das dann selbstständig letztlich können machen. Und nach dem Morgen tut er rasieren sich, nass rasieren, dann mache ich alles parat. Auch da braucht er manchmal Assistenz, weil er nicht mehr weiss, für was die einzelnen Sachen sind. Aber wenn er dann mal einen Anlauf hat, dann sind die Mechanismen noch so drin, dass er es dann schon selber kann. Aber er könnte es nicht alleine machen. Nach dem Rasieren ist dann Zähneputzen. Auch dort braucht er immer wieder Hinweise. Und dann gibt es meistens einen Transfer entweder auf Terrasse oder aufs Sofa, wo er dann einen Kaffee bekommt. Dann ist es jeweils etwa 11 Uhr und dann ist meine Frühstückszeit. Dann. Bis dann bin ich eigentlich tätig, also vom 7 Uhr bis etwa um 11 Uhr bin ich tätig, eigentlich vor allem für ihn. Und dann ist er auf dem Sofa, dann tut er sein Guardian lesen, also ein bisschen Anführungszeichen, tut einfach dort drinnen rumschneuken und dann meistens tut er auf dem Sofa auch einschlafen wieder. Und dann habe ich eigentlich auch recht noch Zeit für mich.
Wie läuft die Kommunikation zwischen Ihnen ab? Also wie fest redet er mit Ihnen? Wie fest versteht er, was Sie sagen und umgekehrt?
Also, wenn er gut zu Weg ist, versteht er meine Anweisungen sehr genau. Ich sage dann auf Englisch «sit up», «stand up».
Eben, er ist englischsprachig.
Ja, genau. Ja, dann gebe ich so ganz klare, kleine Befehle und die tut er dann befolgen. Manchmal, wenn er ein bisschen angriffig ist, dann findet er, also ich mache jetzt das schon 40 Jahre, du musst mir jetzt sicher nicht sagen, wie ich mich jetzt rasieren muss. Sprache ist sehr reduziert, also ich finde ein bisschen raus, was er meint, aber er findet Wörter eigentlich nicht mehr. Wir haben am Morgen noch so ein Teeritual, wenn er noch im Bett ist, und dort versucht er mir dann zu erzählen, was er geträumt hat, und manchmal verstehe ich oder merke auch, dass er total verwirrt ist und eigentlich gar nicht recht weiss, wo er ist und so. Also ich kann mit ihm nicht mehr auf Augenhöhe kommunizieren. Das macht das manchmal schwierig. Also vor allem, wenn ich sehr lang mit ihm allein bin, so 3 Tage mit ihm allein, wird das für mich eng wegen dem Austausch. Das ist eine Schwierigkeit, finde ich.
Also für Sie wird es eng, weil Sie nicht mehr einen Austausch auf Augenhöhe haben, also wie Sie sich wünschen, eigentlich mit jemandem zu reden auf Augenhöhe.
Ja, genau. Es ist dann so ein bisschen so, ich sage dann, ich bin das Zweite allein. Fühle ich mich eigentlich selten, aber das gibt es schon, dass ich dann merke, wow, ja, ich kann wie mich nicht austauschen. Aber ich habe sehr einen grossen Kreis von Leuten. Also mir, man muss sagen, mir. Und das hilft mir enorm, oder, das zu überbrücken.
Haben Sie dann den Eindruck, dass er das realisiert, was da passiert?
Ja, also er sagt, eigentlich, wenn er gut weg ist, sagt er dann, ja, mir kommen die Wörter nicht Sinn oder ich verliere meine Sprache. Manchmal sagt er auch, mir läuft die Zeit davon. Oder ich tue mit einem Gewehr, muss ich gegen ein ganzes Jahr mehr ankämpfen. Also er merkt schon, ja, dass er nicht so gut weg ist. Und die andere Seite ist, manchmal hat er keine Ahnung, dass er krank ist. Eben dann findet er, ja, also was hast du? Und das ist auch noch schwierig, um das bewältigen. Ja.
Ich habe Sie unterbrochen beim Tagesablauf. Also wenn eigentlich Sie mal Zeit haben für sich, wie viel Zeit ist das am Tag und was machen Sie mit dieser Zeit? Machen Sie wirklich etwas für sich?
Es ist natürlich schwierig. Ich glaube, ich habe nie ein Kind, aber ich glaube, es ist so, also, wie wenn man kleine Kinder hat. Man kommt wie zu nichts. Man hat zwar vielleicht schon, eben, wenn er dann schläft, habe ich ja schon Freiräume, aber dann ist es wie so, um dann etwas wirklich anreissen, ist dann doch wieder zu wenig Zeit. Also ich habe schon für mich Zeit. Das ist nicht so, dass ich das nicht habe, weil ich doch einige Tage auch Entlastung haben, also wo wirklich jemand über mehrere Stunden schaut. Und dann kann ich Leute treffen, ich kann rausgehen spazieren, ich kann da oben eben Sachen machen. Das kann ich schon.
Was machen Sie?
Ja, verschiedene gestalterische Sachen. Literatur hilft mir sehr, also auch zum Thema. Im Lockdown habe ich sehr viel Zeug gemacht, wo dann auch eben der Besucherart war. Ja, also verschiedene Sachen.
Und was heißt gestalterische Sachen zum Beispiel?
Zum Beispiel habe ich da so ein Bild gemacht, im Lockdown vor allem, wo ich gemerkt habe, ich habe wirklich, mir fehlt der Kontakt. Also persönlich, da habe ich all meine Freundinnen angeschrieben, sie sollen mir Porträts schicken von ihnen. Dann haben die das sehr gern gemacht und dann habe ich die alle auf so Sechseckkarton, die Porträts. Und das ist interessant gewesen, weil wenn ich dann einmal die eine Person da so ausgeschnitten habe, bin ich so in Gedanken, so in Verbindung gewesen. Und ich habe das alles jetzt arrangiert auf dem Bild da. Also man kann es noch erweitern. Und das ist eine enorme Verbundenheit mit den anderen ist da entstanden. Also das ist ein super Projekt gewesen. Und jetzt habe ich gemerkt, in der Sommerferien habe ich gemerkt, es gehen alle fort. Und nicht, dass ich auch fort will, ich bin gar nicht so eine Reisetante, aber ich bin gleich, habe gedacht, ja, jetzt gehen alle, oder? Dann habe ich die einen gebeten, mir so Souvenir mitzubringen und das haben die auch wahnsinnig gern gemacht. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Schlangenhund aus Aligudi und Lavastein und von der Ostsee komme ich jetzt Federn noch über und dann merke ich auch, das verbindet mich, also das macht so einen Weg zu diesen Orten auch, wo ich nicht gehen kann und das ist, tue ich dann irgendwann, gibt es da eine Installation daraus, also da freue ich mich schon drauf.
Am Tag dann geht es so weiter, also bis in den Abend eigentlich, dass Sie einfach für Ihren Mann da sind, wenn Sie nicht Entlastung haben, dann sind Sie rum und schauen, dass es ihm gut geht.
Das ist richtig, ja. Ich tue dann ihm das Mittag parat machen. Ich tue die Medikation natürlich im Auge behalten. Wenn er dann aufwacht, dann muss ich ihn wieder aufs Sofa bringen und dann tue ich Tee machen. Ich muss den Urinbeutel leeren, etwa viermal am Tag. Manchmal klemmt es ihn da auch, dann muss ich nachher das in die Ordnung bringen. Er hat oft kalt und wieder warm und dann muss ich das alles irgendwie schauen und dann tue ich kochen auf der Abend. Ja, und dann schaut er Fernsehen und ich tue dann auch irgendetwas, vielleicht ein Doku schauen auf meinem Computer und dann gibt es bis etwa um 9:30 gibt es noch Medikation. Und nachher muss er meistens auf die Toilette. Das ist dann sehr aufwendig. Also so etwa um 10 Uhr geht er ins Bett, also Toiletten und Zähneputzen und ins Bett bringen, helfen, Kleider abziehen, sodass etwa um 20 vor 11 Uhr habe ich dann eigentlich Feierabend. Und dann gehe ich da rauf. Und dann kommt noch meine Zeit ein bisschen. Aber da übermache ich natürlich immer, weil eigentlich wäre meine Zeit schon auch zum Schlafen, oder? Aber ich muss einfach noch für mich dann irgendwie etwas machen.
Die Rolle, die Sie hier haben, das klingt ja streckenweise wie, Sie sind die Pflegerin von Ihrem Mann, aber Sie sind gleichzeitig auch Lebensgefährtin, Sie sind seine Frau. Wie finden Sie sich in dieser Rolle zurecht?
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen halt das Bewusstwerden. Ich habe jetzt das einmal aufgeschrieben. Ich habe sehr verschiedene Rollen. Also ich bin eben Pflegerin, ich bin Haushälterin, ich bin auch Administratorin. Also ich muss ganz viel administrativ dorthin legen, die ganzen Steuerapparate, die noch nicht fertig sind. Und dann bin ich noch Ehefrau, oder? Und das ist eigentlich die schwierigste Rolle, weil die kann ich gar nicht mehr recht ausfüllen. Und trotzdem, es ist natürlich dann schon auch ein Austausch an, ja, vielleicht eine Umarmung oder so. Und, aber ich bin eigentlich, sehe mich da mehr als Organisatorin, als Generalistin von allem Möglichen. Und die Ehefrau-Rolle, das ist eine schwierige, ja.
Was hebt einem? Also Sie können ja auch einfach faktisch wie nicht davonlaufen.
Das ist richtig, ja. Also das ist, da habe ich auch, ja im Lockdown habe ich dort noch mehr Mühe gehabt. Also es ist schon eine Sehnsucht, manchmal können einfach abhauen irgendwo hin, spontan. Das kann ich nicht, ja. Mit dem muss ich mich immer wieder auseinandersetzen.
Wir müssen vielleicht gleich ein bisschen noch zurückspulen, oder? Also wann hat das angefangen und ich nehme an schleichend und es ist einfach mehr und mehr dazugekommen.
Ja, also in 2014 habe ich das erste Mal gedacht oder hat so Leute gesagt, ich glaube, mein Mann hat Parkinson oder Demenz. Hat sich dann herausgestellt, dass er beides hat. Also meine Analyse war nicht so daneben gewesen. Diagnostiziert ist es 2016 geworden. Von dort an ist dann auch wie besser gegangen. Also in dieser Phase, wo er nicht die Schmerzen gehabt, sondern mit dem Rücken habe ich so ein Problem. Also wir waren 2016 im Januar noch in London. Wir konnten noch Ausflüge machen. Eben die Ausstellung hat er zwar nicht mehr selber können, aber er hat dann teilgenommen und so. Also wir konnten eigentlich noch relativ viel machen. Aber ich bin natürlich schon ganz lang bin ich immer mehr involviert gewesen, wie sie es gesagt haben. Also es hat dann auch immer Streit gegeben, also zum Beispiel das E-Banking ist so ein Beispiel, also da hat er plötzlich wahnsinnig viele Fehler gemacht, also so, dass sie ihm ein englisches Konto gesperrt haben und ich habe dann irgendwann einfach gesagt, so und jetzt mache einfach ich das. Und das hat sehr viel Spannung gegeben, bis er dann auch gemerkt hat, dass es eine Erleichterung auch für ihn ist und für mich auch. Und so sind immer mehr Sachen dazugekommen, ja.
Er wird jetzt unter anderem von Palliaviva betreut, also das ist Palliative Care. Wie ist seine Lebensqualität? Das ist ja das Ziel von Palliative Care. Wie schätzen Sie die ein?
Also manchmal frage ich ihn, wie er das sieht. Und je nach Tag findet er, es ist alles okay. Ich glaube, er hat eine gute Lebensqualität in dem, was er noch hat. Also von außen beurteile ich so, dass das, was er noch machen kann, das macht er. Und er ist eigentlich nicht unzufrieden. Er ist, glaube ich, manchmal mehr zufriedener als ich, weil er einfach, ja, er hat auch Medikamente, also Aufheller, Stimmungsaufheller und all das. Ich habe das Gefühl, er hat einfach gemessen an dem, was jetzt ist, kann man es nicht besser machen.
Wann ist das Thema Palliative Care ins Spiel gekommen? Also ich nehme an, am Anfang ist er durch die Akutmedizin gepflegt worden.
Ja, also die OPs, die sind in Balgrisch gemacht worden. Nachher, wegen dem Durkatheter, habe ich nachher, als er daheim war, hatte ich etwa dreimal in der Woche den SOS-Arzt gehabt. weil das wie noch nicht, das hat immer nicht geklappt. Das war wahnsinnig anstrengend gewesen. Und dann hat mir eine Pfahlführerin von der Spitex gesagt, ich soll doch Paliaviva einmal anfragen. Und das habe ich dann gemacht. Und seit jetzt der Herr Schulz von der Paliaviva kommt, mit Magen oder Katheter auswechseln, hat er eigentlich nie mehr Blasen, als kein Harnwegsinfekt gehabt. Also einmal noch, aber das hat nichts mit dem Wechsel zu tun gehabt. Das ist zumindest drinnen mal passiert. Also ich bin sehr froh, dass ich jetzt weiss, ich habe 24 Stunden der Paliaviva anrufen und dann komme ich irgendwie eine Lösung über oder ich werde mindestens unterstützt. Also ich muss da nicht alleine die Verantwortung tragen. Das ist sehr hilfreich. Also da bin ich wahnsinnig froh, dass das gibt.
Wie ist dann Ihre Lebensqualität in dem Ganzen? Wie geht es Ihnen?
Also sehr unterschiedlich. Also es sind einfach immer extreme Lebenssituationen. Manchmal geht es mir extrem gut. Besser als vorher, weil ich weiss, das ist jetzt außergewöhnlich, dass jetzt eine Karte kommt, wo mir jemand sagt, ich möchte euch wieder mal bekochen. Und dann freut mich das wahnsinnig. Und dann gibt es die absoluten Tiefpunkte, Verzweiflung pur, wo ich nicht mehr weiss, wie ich weiterfahren soll. Und dann kommt aber vielleicht am gleichen Tag, nach 2 Stunden, passiert etwas, und ich denke, wow, einfach toll. Also es schwankt extrem. Es ist nicht so ein Leben, wo einfach so dahin plätschert. Es ist wirklich hoch und tief und ich innerhalb von einer Stunde kann das auch wechseln.
Kann man trotzdem sagen, es ist eine gewisse Akzeptanz da für die Situation? Oder wäre das übertrieben, weil es eben schwankt?
Ja, ich glaube, wenn ich die Gabriele von Arnim zitieren darf, sie hat gesagt in einem Interview, es nützt, ja, das Hadern nützt wie nichts. Und mit dem Intellekt versuche ich dann, mir das zu sagen in diesen Verzweiflungsmomenten. Oder wenn ich anfange, bitter reagieren, sage, ja, es macht es eigentlich nur noch schlimmer. Also ich versuche das ein bisschen zu büscheln im Kopf. Einfach, das klingt natürlich nicht immer. Also Gefühle schwappen dann manchmal ja über das hinein. Aber das, ich finde schon, ich will mich bemühen, nicht in das Fahrwasser von was muss ich jetzt da aushalten? Und ich versuche das zu gestalten und das Bestmögliche zu machen für mich und natürlich auch für meinen Mann.
Gabriele von Arnim ist Autorin, die ein Buch geschrieben hat über eine ähnliche Situation, ja. Wo sie, glaube ich, sehr beeindruckt hat. Ja. Die Krankheiten, die sind ja eine nach der anderen gekommen. Also das ist ein schleichender Verlauf, jetzt über viele Jahre auch. Haben Sie das irgendwie gesehen, beziehungsweise haben Sie sich können austauschen über das, was vielleicht kommt mit Ihrem Mann?
Es war ein Thema, also wir wissen von uns beiden, dass wir eingeäschert werden wollen. Wir wissen, dass mein Mann eigentlich in Holm, wo er geboren ist, dort ist auch sein Vater, hat einen riesen Fluss, dort haben sie schon seine Asche in den Fluss da. Und ich nehme an, dass also etwas Ähnliches für ihn, dass er das auch will. Also er sagt, ja, er hat zwar gesagt, da hat sie der Repi schon, dass es nicht so aufwendig ist. Also das ist irgendwie schon klar, dass das so dann ist. Ich habe sehr immer versucht, in dem Moment einfach zu schauen, was ist jetzt angezeigt. Administrativ haben wir alles gemacht, was man kann. Also es gibt Vorsorgeaufträge, es gibt einen Erbvertrag. All das ist eigentlich recht gut geregelt. Aber ich weiss natürlich, die nächsten 1-2 Jahre werden wahnsinnig streng. Also wenn es sich so haltet, kann ich das gut machen. Aber dann frage ich mich manchmal schon, was mache ich, wenn ich es wirklich mal nicht mehr mag machen, oder? Das wird dann hart, ja.
Vielleicht die letzte Frage. Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Für mich wünsche ich mir, dass ich meine Aufgabe so machen kann, dass es mir dabei gut geht. Und ich wünsche mir aber natürlich schon, dass ich irgendwann gesund nach ein paar Wochen, Monate, Jahre habe, wo ich einfach spontan kann, einfach das machen kann, wo ich dann gerade will.
Aber das würde auf der anderen Seite heisst, dass ja, das ist die Zeit, wo ihr Mann nicht mehr da ist.
Gabriele von Arnim hat es in einem Interview so beschrieben, Trauer ist erst nach dem gekommen, wo ihr Mann gestorben war. Weil vorher, ich habe keinen Raum für so Sachen, wie denn das wäre, auch alleine zu sein. Es wäre eine riesen Umstellung. Ich würde sicher zuerst einmal müssen mich neu orientieren. Und von dem her, ich kann das wie nicht sagen, was dann ist. Ich merke einfach, dass es eine Sehnsucht ist, nicht ein Wunsch, dass er stirbt, aber für mich eine Sehnsucht, einmal freier im Kopf vor allem zu sein. Aber das ist halt die grosse Anstrengung. Also das ist schon eine Sehnsucht auf eine Art, wo ich auch weiss, dass die vielleicht nicht erfüllt wird. Das kann ein Traum bleiben, oder? Aber es wäre sehr schön, wenn das so wäre.
Zu diesem Interview gibt es auch einen Text, den man auf der Webseite von Paliaviva nachlesen kann. Unter www.paliaviva.ch und dann den Blog anklicken.